sagen dir Dank dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir dich in unserem Mittelpunkt haben und haben dürfen, dass du uns dazu einlädst. Wir bitten dich, dass du unser Herz öffnest für dein Wort, dass du uns öffnest für dein Reden und dass du uns deutlich machst, dass Dinge sich verändern dürfen in deiner Gegenwart und dass du uns dazu Kraft und Mut schenkst. Hab Dank dafür. Amen. Die Predigtreihe Veränderung ist entnommen hier aus diesem Buch von James MacDonald. Viele Gedanken finden sich in diesem Buch wieder. Manches ist zu viel, was darin steht, deswegen empfehle ich es einfach mal, sich selber durchzulesen. Manches wird viel intensiver dargestellt, als dass man es in der Predigt eben zeigen kann, deutlich machen kann, versuchen kann zu erklären. Es lohnt sich. Das Thema Veränderung zielt darauf ab, dass ich Dinge, die in meinem Leben sich eingeschliffen haben, die in meinem Leben selbstverständlich geworden sind, dann plötzlich verändert werden, neu überdacht werden, neu entschieden werden. Vor allen Dingen geht es darum, dass Dinge verändert werden, die an meiner Herzenshaltung sich so tief eingebrannt haben und die doch mein Leben und meine Lebenskraft aufbrauchen und zerstören. Dinge, die sozusagen Wüste herstellen in meinem Leben. Das war der Gedankengang und das ist auch der Gedankengang, der in diese ganze Predigtreihe hineinführt. Das Erstaunen darüber, dass das Volk Israel am Ende der Wüstenwanderung vor dem verheißenen Land steht und dann wieder zurückgeschickt wird. Und von daher sind schon die Fragen da, gibt es Sachen, die verändert werden können, verändert werden müssen, sodass mir das in meinem Leben nicht geschieht? Wenn man sich mal so diese Wüste anschaut, ich habe da ein Bild mitgebracht. Das ist natürlich kein schöner Ort. Auch für das Volk Israel dahin durchziehen zu sollen, ziehen zu müssen, ist nicht unbedingt ein Ort, den man sich aussucht. Verheißenes Land. Das, was man in der Wüste sieht, ist eben, dass das Leben, was vielleicht mal da war, dass das jetzt auch vertrocknet ist. Das macht Wüste aus. Und in dieser Wüste zu Gott zu schreien, zu sagen, Herr, hilf mir, gib mir Neues, gib mir neue Kraft, fang neu mit mir an, das kann man verstehen. In der Wüste lernt man den Wert der Dinge neu schätzen. Man lernt Wasser neu schätzen. Man lernt Nahrung, die man hat, neu schätzen. Und ich denke, es ist einem egal in so einer Situation, ob man jetzt ein Glas Cola hat oder ein Glas Fanta hat oder eben ein Glas Wasser hat, das ist dann egal. Man freut sich über das Wasser. Man ruft in so einer Situation auch nicht nach frisch gepresstem Orangensaft. Alle Verdurstenden in der Wüste rufen immer Wasser. Niemand ruft nach frisch gepresstem Orangensaft. Das Wort wäre auch viel zu lang. Und ich glaube, dann sind wir schon so ein wenig auf dem Weg in Richtung Thema, das, worum es da eigentlich geht. Wüste führt mich doch ein ganzes Stückchen zurück auf den Wert der Dinge. Ich brauche, um nicht zu verdursten, nicht unbedingt frisch gepressten Orangensaft. Und ich brauche vielleicht auch nur ein Stück Brot, um durchzukommen. Es muss kein Fünf-Gänge-Menü sein, an dieser Stelle jedenfalls nicht. Und damit wird deutlich, in welche Richtung das ganze Ding soll und in welche Richtung das ganze Ding führt. Wenn man Hunger hat und Durst, dann ist es verständlich, dass man um Hilfe ruft und dass man auch Gott um Hilfe ruft, natürlich. Vielleicht auch eine vorbeiziehende Karawane. aber man ruft dann eben auch nach einfachen Sachen, nach den Sachen, die mir helfen und die mir Hunger und Durst löschen. Interessant ist, Gott reagiert auf das, was die Israeliten tun. Das heißt, sie rufen ihn um Hilfe an, ungewöhnlich. Er nimmt es ihnen übel. Und von daher ist es wichtig, einmal zu schauen, warum nimmt Gott den Hilferuf Israels in so einer Situation wie der Wüste dem Volk Israel übel. Es wäre doch selbstverständlich, seinem Volk dort zu helfen. Oder was ist da noch passiert? Und dann wird es ja interessant, dann muss man sich die Bibel zur Hand nehmen und ein wenig drin lesen. Was ist denn da noch passiert? Wenn das nur diese Informationen sind, Israel ist in der Wüste, ruft nach Wasser und nach Brot und Gott nimmt es ihnen übel, da kann das nicht alles sein. Was ist denn da noch passiert? Was sind denn da noch für Sachen im Leben der Israeliten passiert, die dazu geführt haben, dass sie nochmal zurück in die Wüste müssen? Mose und das gelobte Land. Diese Wüste liegt zwischen dem Land der Sklavenhalterschaft und dem gelobten Land. Da liegt diese Wüste dazwischen. Die Wüste ist nicht unbedingt eine Strafe. Manchmal gibt es Wege im Leben, da ist die dazwischenliegende Wüste keine Strafe, sondern eine Durchgangsstation. Also sei Gott nicht böse, wenn er dich in die Wüste und durch die Wüste führt, durchs dunkle Tal, um auf der anderen Seite vielleicht eine grüne Aue wiederzufinden. Manchmal führt Gott so, nimm es ihm nicht übel. Und genauso scheint es Israel gegangen zu sein. Sie sind durch die Wüste hindurchgezogen. Wüste bedeutete für sie, dass sie weg aus Ägypten kam. Mit jedem Schritt in die Wüste kam sie einen Schritt weg von dem Land, wo sie Sklavenarbeit haben tun müssen. Israel war auf dem Weg ins gelobte Land. Und dann geschieht das, was ich eben angedeutet habe und möchte das mit euch zusammen lesen. 4. Mose 11. Die Israeliten waren wegen der Wanderung durch die Wüste unzufrieden und begannen sich zu beklagen. Als der Herr das hörte, wurde er sehr zornig. Er ließ am Rand des Lagers ein Feuer ausbrechen, das Zelt um Zelt zerstörte. Die Israeliten rannten zu Gott, zu Mose und schrien um Hilfe. Da betete er für sie zum Herrn und das Feuer erlosch. Doch das Jammern nahm kein Ende. Das Erste, was hier auffällt, wir haben das am letzten Sonntag schon besprochen, ist, dass die Israeliten nicht nur um Wasser und Brot und all diese Dinge bitten, sondern sie klagen wegen der Wanderung. Anstatt Gott dankbar zu sein dafür, dass Gott sie herausführt aus Ägypten, waren sie ärgerlich, dass sie jetzt in der Wüste waren. Nicht die Dankbarkeit für den Schritt raus, sondern der Ärger darüber, dass sie überhaupt auf der Wanderung waren. Das Nächste. Und sie fingen wieder an zu klagen. Niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Aber hier haben wir nichts. Wir hungern. Alles, was es hier gibt, ist dieses Manna. Da saßen die israelitischen Familien vor ihren Zelten und klagten. Als Mose das hörte, geriet er außer sich, denn er wusste, dass sie erneut den Zorn des Herrn herausforderten. Die Wüste ist nicht das Ziel der Wanderung. Darum gibt es dort auch nicht das Fünf-Gänge-Menü, sondern eine Speise, damit man hindurchziehen kann, ruckzuck, möglichst schnell. Sich dann darüber zu beklagen, dass es dort in dieser Durchzugssituation kein Fünf-Gänge-Menü hat, mit all den Annehmlichkeiten, die es eben schon auch in Ägypten gab, ist ungewöhnlich. Wollen Sie nicht möglichst schnell hindurch? Und mal ehrlich, werden Sie als Sklaven in Ägypten ein Fünf-Gänge-Menü gehabt haben? ist das, was sie sich da vorstellen, wie es in Ägypten wohl gewesen ist.
Dankeschön.
Wirklich eine realistische Vorstellung gewesen? Hatten sie wirklich Fisch und Fleisch umsonst in jeder Größenordnung? Hatten sie all diese Annehmlichkeiten, die sie da nennen? Oder ist manches, was wir uns vorstellen und woraus wir dann Klage machen, nicht nur eine selektive Vorstellung, eine Vorstellung, die man sich hatte, ach, wie war es damals schön und viel besser. Verzeihung, ist doch sehr trocken hier. Und ich glaube, das geht uns ganz ähnlich. Wenn wir zurückblicken auf Dinge, wo wir Gott vorher gesagt haben, oh Herr, führ uns da raus, und wir denken dann nach und wir überhöhen das, was früher gewesen ist, dann denken wir, früher muss das gelobte Land sein. Und plötzlich wird aus dem Land der Sklavenhalterschaft das gelobte Land. Und sie sagen, ach, warum hast du uns rausgeführt? Lass uns doch wieder umkehren. Das Sklavenhalterland wird zum gelobten Land. Merkwürdig. Wie soll man so ein Volk führen? Wie soll man mit so einem Volk gehen? Sie beklagen sich zunächst, dass sie nicht rauskommen, dann beklagen sie sich, dass sie auf dem Weg sind. Sie beklagen sich über die schwere Arbeit und dass ihre Kinder umgebracht werden. Und dann in der Wüste heißt es, in Ägypten war das gelobte Land, da ist es uns so gut gegangen. Merkwürdig. Mose spürt, dass man so auf diese Art und Weise den Zorn Gottes herausfordert. So kann es nicht gehen, nicht weitergehen. Und das, was Gott gibt, heißt dann plötzlich dieses Manna da. Beschrieben wird es wie Koriandersamen, man kann es mahlen, man kann es backen, man kann es zu Kuchen verarbeiten. All diese Dinge, ist alles möglich, dieses Manna da. Manchmal scheint es uns auch so zu gehen, dass das, was uns Gott gibt, dass uns das nicht ausreicht. Dass wir den Eindruck haben, dass Gott uns mehr geben müsste. Dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was uns Gott schenkt. Und dass wir das sogar verunglimpfen, was uns Gott in die Hand drückt. Es wird zu diesem Manna da. Eklig, es hört sich schon fast eklig an. Als es gekommen war, waren sie ganz begeistert davon, weil es sich süß anfühlte, weil man damit viel machen konnte, weil man damit etwas machen konnte. Gott ernährt uns, sie haben Gott gedankt darüber. Und jetzt ist es ein Teil der Anfechtung und der Anklage gegen Gott. Es wird zum Wort, wahrscheinlich hast du uns hier reingeführt, um uns kaputt zu machen, um uns in dieser Wüste sterben zu lassen. Dabei ist der Weg durch die Wüste keine Bestrafung, sondern Teil der Erlösung. Keine Dauereinrichtung, sondern ein Weg hindurch. Gott erwartet von ihnen nicht, dass sie sich einrichten dort in der Wüste, sondern dass sie möglichst zügig hindurchgehen. Der nächste Punkt, 4. Mose 11, Abvers 18. Sie klagen darüber, dass sie kein Fleisch haben, und Gott schenkt ihnen, gibt ihnen Fleisch. Heiligt euch für morgen, Vers 18, und ihr werdet Fleisch essen. Denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben und ihr sollt essen. Nicht bloß einen Tag, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang wird es euch zur Nase herauskommen und zum Ekel. Weil ihr den Herrn in eurer Mitte verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint habt und gesagt, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Gott schenkt den Israeliten das, was sie haben wollen. und er schenkt es ihnen in Fülle. Und wir spüren in der Art und Weise, wie es hier formuliert wird, dass das, was an Segen damit verbunden ist, sich dreht zum Fluch. Sind manche Wünsche in unserem Leben auch nicht nur Segen? O Herr, schenk uns davon mehr und viel mehr. Und wenn Gott uns das eine und das andere gibt und nicht nur einen Tag und nicht nur zwei Tage und nicht nur fünf Tage, sondern 10 und 20, einen ganzen Monat lang sollt ihr es haben und ihr müsst es essen. Gibt es manche Dinge auch in unserem Leben, wo wir uns drohen, dran zu verschlucken, weil wir es haben wollen? Wir wollen es haben. Gib uns Fleisch zu essen. Das Manna wird aus der Nase kommen. Es ist doch eine wichtige Lektion. Unzufriedenheit führt zum Ekel. Interessanterweise, Unzufriedenheit führt zu dem Ekel, dem gegenüber, was man sich so sehnlichst erwünscht hat. Ist dir das auch schon mal gegangen bei deinen Wünschen, die du Gott gegeben, Gott gesagt hast? Plötzlich hattest du's und der goldene Schein ist plötzlich weg. Und du drehst es um und sagst, so schön ist es doch gar nicht. Und du hast jetzt aber das und davon noch mehr und noch mehr und noch mehr und so schön ist es gar nicht. Und es wird zum Ekel. Herr, was hast du mir da gegeben? Es fängt bei Adam doch schon an. Die Frau, die du mir gegeben hast, nicht? So geht's doch los. Schenk mir eine Frau, die Frau, die du mir gegeben hast. Nicht? Plötzlich ist es das Manna, das du mir gegeben hast. Es ist fürchterlich. Herr, schmeckt zwar süß, aber immer dieses klebrige Zeug ist ja ekelig. Unzufriedenheit führt in den Ekel hinein, ist doch merkwürdig. Das, was man sich sehnlichst gewünscht hat und Gott gesagt hat, komm, es ist kein, eigentlich möchte ich euch hier hindurchführen, was wollt ihr hier Fleisch haben, da drüben ist das gelobte Land, ein Stückchen weiter noch, haltet euch damit nicht auf. Es führt zum Ekel und es kommt einem dann aus der Nase, aus dem Mund, aus den Ohren oder wer weiß woraus. Und Gott sagt, du wirst es jetzt einen Monat lang essen. Du wirst die Suppe bis zum Ende auslöffeln, heißt das. Deine Suppe, die du dir einbrockst, wirst du bis zum Ende auslöffeln. Mir fällt das manchmal auf, wenn in christlichen Familien dann auch über den Gottesdienst und die Gemeinde und so am Mittagstisch gelästert will ich es nicht sagen, kritisiert wird. Unzufriedenheit. Du löffelst die Suppe nicht alleine aus. Deine Frau auch und deine Kinder an deinem Tisch auch und deine Gäste, die du hast, auch. Du wirst es einen Monat lang auslöffeln. Gibt es nicht Situationen, wo uns das genau so passiert? Unzufriedenheit führt zum Ekel. Und das, wo ich mit großer Freude mal angefangen habe, wird mir plötzlich, das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht. Ist das ein geistliches Grundgesetz? Ist das vielleicht ein geistliches Grundgesetz in meinem Leben, in meiner Seele, dass ich so funktioniere, wenn ich mehr Dinge haben will, als Gott mir eigentlich zudenkt und sagt, Junge, die Wüste ist nicht das Ziel deines Lebens, wir wollen hier schnell durch, aber ich will meine Wachteln haben. Und ich bettel vor Gott so lange rum und ich sitze vor meinem Zelt und ach, oh, und ich bleibe hier sitzen, ich gehe keinen Schritt mehr weiter, am liebsten würde ich wieder zurück und all diese Dinge. Manna kommt aus der Nase. Unzufriedenheit führt zum Ekel. Letztlich ist diese Unzufriedenheit ja eine Frage an Gott, Herr, du kannst mich nicht richtig versorgen. Ich muss mir schon selber erbetteln, was ich brauche. Letztlich ist diese Unzufriedenheit ja ein Mangel an Vertrauen Gott gegenüber. Ich traue dir nicht zu, dass du mir das, was ich durch die Wüste hier brauche, gibst. Eigentlich ein Mangel an Glauben. Und so reagiert interessanterweise Gott hier in Vers 20 auch, weil er sagt, weil ihr den Herrn in eurer Mitte verworfen habt. Gott spürt das. Da ist etwas anderes zum Mittelpunkt des Lebens, des Denkens geworden. Ich bin es nicht mehr, sagt Gott. Ich werde euch das geben, was ihr braucht, aber es wird euch zum Hals raushängen. Weil ich nicht mehr Mittelpunkt in eurem Denken bin, sondern ihr denkt an das und an das will ich haben und das brauche ich noch und das will ich und möglichst ganz viel davon. Sie haben den Herrn, ihren Gott, verlassen. Deswegen reagiert Gott so scharf. Es wird euch zum Halse raushängen. Der nächste Text, Psalm 106. Es ist interessant, wenn in der Bibel Bewertungen von dem, was das Volk Israel erlebt hat, dann ein paar Jahrhunderte später aufgeschrieben wird. Die Bewertung dieser Situation im Psalm 106. Dort wird ja die ganze Geschichte Israels nochmal erzählt, nacherzählt, in Psalmenform, im Lobpreis, all das, was Gott gegeben hat. Aber dann ab Vers 13. Sie vergaßen Gottes Werke bald, sie warteten nicht auf seinen Rat, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste, versuchten Gott in der Einöde. Er aber gab ihnen dann, was sie forderten, aber er sandte Auszehrung in ihre Seelen. Schwindsucht, Magerkeit. Wenn ich mehr haben will, also mit dem, was Gott mir schenkt, nicht zufrieden bin, entsteht Schwindsucht in meiner Seele. Ist doch interessant. Die Bewertung. Das, was das Wort Gottes an dieser Stelle deutlich macht, es wird meine Seele kleiner, Magerkeit, die Seele wird mager, sie wird immer dünner. Sie verliert ihre Lebendigkeit, weil ich meine Seele anhäufe mit Dingen, die ich brauche. Und je mehr ich auf der einen Seite in meiner Seele Dinge anhäufe, die ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das, frisch gepressten Orangensaft, all diese Dinge, entsteht auf der anderen Seite Schwindsucht in meiner Seele und es wird immer weniger und immer weniger. Und das Loch, was dadurch vergrößert, sich vergrößert, muss ich auf der anderen Seite wieder anfüllen mit Dingen. Aber Gott sandte Schwindsucht in ihre Seele. Was für eine Formulierung. Wenn man sich dann mal anschaut, was geschah, 4. Mose 11, da trieb ein Wind Wachteln vom Meer her und streute sie über das Land, eine Tagesreise weit um das Lager herum. Etwa 2 Ellen hoch. Elle ist die Spanne von kleinem Finger bis zum Ellenbogen. 2 Ellen hoch, Wachteln, eine Tagereise weit um das Lager. Das ist schon eine ganze Menge. Da machte sich das Volk auf am ganzen Tag und die ganze Nacht und den folgenden Tag und sie sammelten die Wachteln. Wer wenig sammelte, der sammelte 10 Homer. Und sie breiteten sie weithin aus um das Lager her, wahrscheinlich um zu trocknen. 1 Homer sind 450 Liter. Bei mir im Garten, das heißt auf der Terrasse, stehen 2 große Regenfässer. Einer mit 200 Liter, eins mit 300 Liter. Das sind solche Kavenzmänner, 2 davon. 500 Liter ist also 50 Liter weniger, zu viel mehr. 10 Homer, das sind 4500 Liter Wachteln. Wachteln sind kleine Hühnervögel. Spannweite etwa 40 Zentimeter, so große Spannweite. Wie viel passen in 4500 Liter hinein? Ich weiß es nicht, ich habe nicht ausgerechnet. Alleine wenn man sich überlegt, wie lange braucht man, nicht, einen Fasan, wir haben mal einen Fasan geschenkt bekommen von jemandem, der es uns gejagt, wenn man den rupft. Wie lange brauche ich, um einen Huhn zu rupfen? Wenn ich jetzt 4500 Liter Huhn rupfen muss. Gott hatte eigentlich vor, möglichst schnell durch das gelobte Land, also durch die Wüste zum gelobten Land hin. Und jetzt sammeln sie Wachteln, sodass sie monatelang Hühnerchen rupfen müssen. Was wird aus Habsucht? Weil meine Seele klein wird und das, womit ich es füllen muss, immer größer. Habsucht, Herr, ich brauche es ganz dringend. Ich muss Fleisch haben, Herr. Habsucht. Habsucht führt zur Maßlosigkeit. Das Volk hat kein Maß mehr. Und hier steht, wer wenig gesammelt hat, sammelt 4500 Liter Huhn, Hühnchen, kleine Hühnchen. Das ist der kleinste Hühnervogel. Habsucht wird zur Maßlosigkeit. Ich weiß das Maß nicht mehr einzuschätzen. Wie soll Israel im gelobten Land mit dem Reichtum, mit Milch und Honig umgehen, wenn sie schon bei einem Wachtelschwarm anfangen auszuticken? Wie kann Gott uns als Menschen etwas anvertrauen, wenn wir schon bei so einer Situation anfangen, das Maß zu verlieren? Und Gott sandte Schwindsucht in ihre Seelen. Die Seele wird immer kleiner, immer kleiner. O Herr, ich habe ganz wenig. Es entsteht Wüste. Es entsteht in meinem Denken, in meinem Fühlen entsteht Wüste. O Herr, ich habe gar nichts. Ich brauche ganz viel. Die Seele wird immer kleiner. Der Blickwinkel verengt sich. Und sie sammeln tagelang Hühnchen. Was werden sie gemacht haben, als die letzten Hühnchen im Bauch gelandet sind? Die sind alle vergammelt in der Sonne, ich weiß es nicht. Wie lange braucht das Rupfen? Wie viele Federn entstehen da? Was für eine merkwürdige Situation. Maßlosigkeit, Habsucht. Gott sagt, ihr braucht das eigentlich nicht, das gelobte Land kommt dann erst noch, aber wir wollen es sofort haben. Bei so einer Fressorgie kann man sich vorstellen, dass die Hühnchen aus dem Nasenloch wieder rauskommen, natürlich. Das ist noch eine gelinde Formulierung. Ich kann verstehen, wenn Gott sagt, nein, mit diesem Volk in dieser Art und Weise kann ich im gelobten Land nicht anfangen, das geht so nicht. Jungs, ihr müsst wieder zurück. So geht das nicht. Ihr müsst erstmal den Wert der Dinge wahrnehmen, was ein Glas Wasser wichtig ist. Ihr müsst erstmal lernen, Maß zu halten. Ihr müsst erstmal lernen, dankbar zu sein. Ihr müsst erstmal wieder lernen, wie Manna schmeckt. Das muss erstmal wieder gelernt werden. So kann ich euch ins gelobte Land nicht hineinführen. Das geht nicht. Geschieht das mit uns heute genauso? Wenn man anfängt, mit irgendeinem Geldschein vor der Nase irgendeines Menschen zu wedeln. Irgendwelche Komiker fangen immer an, von irgendwelchen Hochhäusern Scheine runterfliegen zu lassen und filmen die Leute, die unten sich die Köpfe einschlagen. Ist das nicht bei uns ganz genauso, wenn es uns mit Wachteln, lass im Wald irgendwo alle 100 Meter ein Goldstück. Ich verteile Goldstücke im Wald. Gib das in der Zeitung bekannt und beobachte, filme die Leute, die dann, die Mafia stellt sich um den Wald herum, nimmt allen Leuten, die gesammelt haben, das Geld wieder ab. Es ist die gleiche Situation. Es würden solche Kuriositäten entstehen und du könntest es filmen und könntest sagen, guck dir den Menschen an, was der macht. Lebt im Wohlstand, hat alles, aber wenn jemand sagt, im Wald liegt Gold, dann laufen sie alle hin und schlagen sich die Köpfe ein. Und finden das auch noch völlig in Ordnung. Denn das macht man ja so. Man braucht das ja. so kann ich euch nicht ins gelobte Land hineinführen. Habsucht. Vier Formen der Habsucht. Ich möchte euch das lesen. Habsucht. Er hat hier eine These aufgestellt, die ich einfach so übernommen habe, weil ich denke, da ist was dran, die in der westlichen Welt und den evangelikalen Gemeinden um sich greifende Habgier blockiert Gottes Segensfluss im Leben. Wir hatten als junge Familie nicht viel Geld und es kamen die Kinder, der eine und der andere. Und wir haben dann unser Geld zusammengekratzt und haben einen Lada gekauft. Das war ganz gut, ein Neuwagen, wunderbar, sehr robust. Wir konnten da den ersten Schwung unserer Kinder gut unterbringen. Lada hat so den Charme eines Treckers, als ich in Hamburg mal war, meine Mutter besucht habe und an der Straße der Alster gefahren bin, ist mir hinten jemand draufgefahren, hat sich 100.000 Mal entschuldigt für die Beule, die er mir gefahren hat. Im Lader war keine Beule drin, er hatte eine große Delle, hat sich nochmal entschuldigt, ich bin weitergefahren. Es war in der Gemeinde, hatte der Zivi einen Mercedes und der Gemeindeleiter und viele Leute, dass der Pastor mit dem roten Lada kam, war für den einen oder anderen eine Anfechtung, eine echte Anfechtung. Es entspricht deinem Stand nicht. Es entsprach aber meinem Geldbeutel. Warum soll ich dem Maß der Gesellschaft um mich herum entsprechen, um mich zu verschulden, um dem Anspruch von anderen zu genügen, und ich brauche den gar nicht. Er war ja auch sehr, man durfte auch ins Handschuhfach nicht unbedingt irgendwas Wassermäßiges reinlegen. Wann immer kam mal dann auch die Kühlflüssigkeit da durch. Es musste immer wasserdicht verpackt sein. Nicht? Man musste sich auf manche Sachen einrichten, aber dann fuhr er wunderbar. Ganz lange noch. Das ist, denke ich, die Situation zwischen Männern. Ich habe den Lader haben wir nicht, um die Gemeinde zu ärgern, gekauft. Ganz sicherlich nicht. Aber so ein wenig die Situation, sich als Aussätziger zu fühlen und die Gemeinde sagt oder macht deutlich immer zu, meinst du das ernst? Guck dir den Zivi an. Du bist der Herr deines Zivis, nicht? Und du? Und ich denke, dass dieser Satz, den er schreibt, und er schreibt ihn aus amerikanischer Sicht, und wir könnten da sicherlich als Deutsche nochmal einen Satz drauflegen, da ist was dran, dass wir das, was wir mit dem Ziel unseres Lebens machen, dass wir da Schwindsucht in unserer Seele produzieren, dass da kaum noch Substanz ist, als nur, dass man die nächsten Goldstücke oder die nächsten Stückchen Papier mit irgendeiner farbigen Brücke und irgendwelchen Nummern drauf sammelt, sie nicht braucht, sie auch nicht essen kann. Er macht deutlich, dass damit der Segensfluss Gottes blockiert wird. Woran hängst du dein Herz? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Alle die Worte, die Jesus sagt, hängen sich an dieser Stelle dran. Habgier ist das Streben nach falschen Dingen. Reichtum ist keine falsche Sache. Sicherlich nicht. Gott segnet auch mit Reichtum. Aber in dem Maße, wo ich mich dranhänge mit meiner Seele an solche Dinge, hänge ich nicht mehr an Gott. Verlasse ich meinen Herrn. Und Gott spürte das in dem Moment, wo Israel mit dem Manna nicht mehr zufrieden ist, sondern Fleisch haben wollte. Sie haben mich, ihren Herrn, verlassen, war für Gott ganz klar. Das Herz dieses Volkes beginnt, woanders hinzugehen. Wie werde ich glücklich in meinem Leben? Es wäre so eine Testfrage für mich selber. Wo und wann bin ich glücklich? Mit vielen Dingen? Mit viel Reichtum? Oder an der Hand Gottes, meines Herrn? der mich durch Wüste hindurchführt in ein gelobtes Land. Das wäre die Testfrage für mich und für mein Leben. Zweiter Punkt. Habgier ist das Streben nach richtigen Dingen aus den falschen Motiven. Habgier ist auch, es ist gut, die Bibel schreibt das, wenn ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen in der Gemeinde, in die Leitung, mich wählen lasse, all diese Dinge. Es ist gut, Verantwortung zu übernehmen im Reich Gottes. Aber mit dem Motiv, das Reich Gottes zu bauen und nicht Beachtung zu finden und nicht das Lob für mich zu nehmen. Wenn ich anfange, die Anerkennung für mich zu nehmen, wenn ich die Beachtung auf mich ziehen will, ist es Habsucht und nicht mehr das, was Gott geistlich meint, wenn er sagt, ich gebe dir die Gaben der Leitung und der Verantwortung, all dieser Dinge. Das Streben nach richtigen Dingen aus den falschen Motiven, Anerkennung und Macht können dann Fehlfunktion werden. Drittens, Habgier ist das Streben nach richtigen Dingen zum falschen Zeitpunkt. Auch das ist Habsucht. Mir ist das selber so gegangen. In meinem Studium hatte ich bei Gott den Eindruck, die ersten 3 Semester keine Freundin. Das ist mir schwer gefallen, zumal ich aus Hamburg komme, Leiter einer Jugend war, wo vor allen Dingen Mädchen waren. Nun war ich wieder zurück in Hamburg. Zu spüren, dass Gott sagt, ich will, dass du die ersten 3 Semester dich auf was anderes konzentrierst. Es ist gut, verheiratet zu sein, es ist gut, Kinder zu kriegen, aber für dich die nächsten 3 Semester nicht. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass man das machen soll, nicht beim Studium ersten 3 Semester, nirgendwo steht das. Für mich war es ein Stückchen Gehorsam Gott gegenüber, was ich nicht wusste, das war genau die Zeit, wo Gabi in USA war. Das war mir nicht bewusst. Es ist mir schwer gefallen. Habsucht wäre es gewesen, hätte ich gesagt, Herr, ich will meine Wachtel sofort. Und ich hätte Dinge, die Gott eigentlich für mein Leben so gedacht hatte, anders zusammengeschraubt. Und Gott hätte gesagt, du hättest das Fleisch der Wachtel noch in deinen Zähnen und ich würde mit dir, nicht, wenn ich diesen Bibeltext oder diese Bibeltexte dann auf meine Situation angewandt hätte, was wäre daraus geworden? Sich Gott anzuvertrauen, zu sagen, Herr, ich weiß zwar nicht, warum, das steht nicht mal in der Bibel, warum gibst du mir sowas, was soll das? Manches sehe ich nicht, manches nehme ich wahr und deswegen der dritte Punkt. Habgier ist auch das Streben nach richtigen Dingen zum falschen Zeitpunkt. Kerle, das ist zur Zeit für dich jetzt nicht dran. Halt dich dran. Danach gelobtes Land, wunderbar, kommst du auch noch, aber jetzt nicht. Manna und Wasser reicht, durch. Halt dich nicht mit dem Rupfen von Wachteln auf, das ist Blödsinn. 4500 Liter Wachteln, wer soll das rupfen? Wenn so mein geistliches Leben aussieht, weil ich nur aus Habsucht gesagt habe, Herr, ich brauche aber ganz viel davon und ich finde nicht das Maß und noch ein, noch ein, noch ein. Sieht so mein geistliches Leben aus, dann darf ich mich nicht wundern, dass der Bruder aus Amerika sagt, die amerikanischen, die evangelikalen Gemeinden, Habsucht, eieiei. Da hat sogar der Zivi den Mercedes. Und der Pastor wird nicht mehr ernst genommen, weil er Lada fährt. Was soll sowas denn? Habgier, vierter Punkt. Habgier ist das Streben nach richtigen Dingen im Übermaß. Das ist vielleicht so eine Wachtelgeschichte. Es ist gut, eine Wachtel sich zu grillen, wunderbar, hätte ja vielleicht auch gereicht. Aber nicht 10 Homer Wachteln, das ist ein bisschen viel. Da kriegst du Fülle im Bauch. Veränderung. Veränderung der Einstellung, ja, die Wüste bringt's. Wenn du unfähig bist, das gelobte Land einzunehmen, weil du da Unsinn machen würdest, Gott führt dich zurück in die Wüste. Zumal die Wüste auch in deiner eigenen Seele entsteht. Gott segnet dich mit Schwindsucht. Die Seele wird immer kleiner und ist dann irgendwann so klein. Und du musst es auffüllen mit 100.000 Sachen. Und es bringt kein Stückchen Freude oder Glück oder so irgendwas. Der absolute Nullpunkt in Wüste bringt's. Manchmal sind diese Dinge verbunden auch mit tiefen Lebensängsten. Und man muss sich auf den Weg machen, sie zu entdecken und sie zu entkräften, weil sie unterbewusst wirken. Wir sind von Ängsten gesteuert. Ja, das ist richtig. Aber sie sollen mich doch nicht beherrschen. Und wenn ich eine tiefe Lebensangst habe, dass ich morgen nichts mehr zu essen habe, dann muss ich das ganz bewusst Gott in die Hände legen. Oder wenn ich den Eindruck habe, ich bekomme bei Gott nicht genug, probier es doch mal aus. Lebe mit ihm doch dieses Leben. Und wenn er den Eindruck hat, dass dieses oder jenes nicht gut für dich ist, dann lass es für eine Zeit lang doch mal weg. Du musst vielleicht nicht immer alles das haben. Es braucht nicht so viel, wie du möchtest. Veränderung der Einstellung beginnt an der Stelle, dass man wieder zurück in die Wüste kommt. Zufriedenheit ersetzt die Habsucht. Ein wunderschöner Text aus den Sprüchen, den ich mit euch lesen möchte. Sprüche 30. Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen, und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche, denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche, und frage, wer ist denn schon Jahwe, der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Was für ein weises Gebet in den Sprüchen. Wenn ich zu reich bin, Herr, könnte ich sagen, ich brauche dich nicht, wo ist Gott? Wenn ich zu arm bin, würde ich mich vielleicht nicht an deine Gebote halten, Herr. Lass mich nicht zu arm und nicht zu reich sein. Lass mich weise damit umgehen. Was für ein Gebet. 1. Timotheus 6. Dabei ist jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Haben wir zu essen und können wir uns kleiden, so sollen wir zufrieden sein. Wie oft erliegen Menschen, die reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels? Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen? Solche Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Es ist gegen den Trend, so zu beten, so zu denken. Es ist gegen den Trend unserer Gesellschaft. Unsere Werbung schafft Bedürfnisse, schafft Anreize, schafft das Bedürfnis oder den Eindruck, zu wenig zu haben. Du musst noch dieses oder jenes oder alles Mögliche kaufen. Und Habsucht hat natürlich eine immense Anziehungskraft, weil in unserem Herzen eine tiefe Existenzangst zu Hause ist. Mehr zu haben, etwas Besseres zu haben, ist reizvoll. Ein Mercedes fährt einfach besser als ein Lada, natürlich, das ist ja richtig. Und doch, Dankbarkeit und Zufriedenheit ist die Atmosphäre des verheißenen Landes. Dankbarkeit und Zufriedenheit ist die Atmosphäre des verheißenen Landes. Dass ich Gott, dem Geber, Dank sage für das, was er schenkt. Dass ich zufrieden bin mit dem, was er mir momentan zudenkt. Und dass ich ihm vertraue, dass die nächsten Schritte schon auch unter seiner Führung geschehen. Eine ganz wichtige Entscheidung, die ich aber zu treffen habe. Eusebeia, die Gottseligkeit, Autarkeias, die Selbstgenügsamkeit, autark. Ich brauche von außen nichts mehr, Gott hat mir alles gegeben. Ihr kennt dieses Bild, ich bin reich, beschenkt, nimm dir was raus. Ein Missionskonzept, sich auf die Straße zu setzen mit diesem Schild und einem Korb von Geld, ich bin reich, beschenkt, nimm dir was raus. Nicht, schmeiß mir was rein, ich brauche noch was. Du kommst wunderschön mit Menschen ins Gespräch, auf diese Art und Weise. Ich bin reich, beschenkt, autarkeias, ich bin autark, Gott hat mir alles gegeben, ich brauche nichts mehr. Nimm dir was. Ich möchte dich beschenken. Es ist ein wunderschönes Bild für den Glauben, dass Gott für alles gesorgt hat in meinem Leben. Und nicht die Hand aufhalten und sagen, gib mir mehr. Und dann reichen nicht mal 4.500 Liter Wachteln, nicht mal das. Und wer will das essen? Wer will das essen? Aber es ist ein Bild für die Seele, die entsteht, wenn ich Habsucht, der Habsucht nachgebe. Das heißt nicht, dass Gott mir nicht Reichtum schenkt. Reichtum und Habsucht gehören nicht immer zusammen. Die habsüchtigsten Menschen sind nicht immer die Reichsten und umgekehrt die Reichsten nicht immer die Habsüchtigen. Gerade Menschen mit viel Geld machen sich auf und spenden viel. Das muss nicht immer zusammenhängen, ganz bestimmt nicht. Aber es ist eine Entscheidung in meiner Seele. Traue ich Gott zu, dass er mir gibt, was ich brauche und sage es ihm auch. Geh mal durch den Kaufladen und sage, ich habe genug, mir reicht's, ich brauche nichts mehr. Wie viele Sachen würde man noch gerne mitnehmen? Auch bezahlen, ich meine, nicht so mitgehen lassen, das nicht. Aber ich könnte das noch und das noch und das noch und sich dann sagen, das brauche ich nicht. Autarkeias. Gehört mit zur Gottseligkeit, dass ich weiß, ich bin von Gott reich beschenkt und ich bin reich für andere. Ich wünsche uns das. Vielleicht kann man die Hilfen, die hier in 1. Timotheus 6 stehen, sich anschauen. Das eine, was Timotheus hier gesagt bekommt, ist, schau auf die Ewigkeit. Vergleich das mal mit der Ewigkeit. Du hast nichts mitgebracht und wirst nichts mit hinausnehmen. Du nimmst deine Seele mit, aber nicht mehr. Vergleiche das, was du hast oder brauchst, mit der Ewigkeit und dann hast du es ins rechte Verhältnis gesetzt. Der zweite Punkt, das war Vers 7, Vers 8, genug ist genug, also autarkeias. Wenn ich merke, ich habe genug, ich bin satt, dann aufhören. Und das dritte, die reich sein Wollenden, da steht Buloio, das heißt mit sich selber zu Rate gehen. Das ist jemand, der sich ganz bewusst dafür entscheidet, das Leben besteht aus Reichwerden. Und da sagt Paulus, die fallen in Schlingen und ganz zum Schluss sagt er sogar, die Begierden versenken sie in den Untergang. Eine ganz merkwürdige Formulierung. Die Begierden, ihre Begierden, die Begierden, die an der Stelle entstehen, versenken so einen Menschen in den Untergang hinein. Was für eine Formulierung. Sich anschauen, das Ende von reichen Menschen. Was wird aus ihnen am Ende ihrer Zeit? Hilft manchmal, nicht den gleichen Fehler machen zu müssen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich möchte dann das Gebet beschließen.